Über übersetzen.
Hablar sobre la traducción.
Sí, sí, sí.
Herzlich willkommen zu Über übersetzen. Heute haben wir mal wieder Larissa Schippel zu Besuch. Und wir haben es mal ganz anders gemacht. Sie ist heute mal bei mir. Deswegen, wir sind auf unsicherem Terrain.
Aber hier gibt es auch eine Bibliothek.
Ja, genau. Ja, und Larissa ist ja schon von Anfang an dabei, seit 2 Jahren jetzt fast oder schon länger. Und von Anfang an sagt sie, sie würde so gerne was zur Übersetzungsgeschichte machen. Und ich habe sie nun vertröstet. Und heute ist es soweit. Wir sprechen über Übersetzungsgeschichte, Translationsgeschichte, was wahnsinnig spannend ist. Und ich glaube, Larissa kann uns da am allermeisten drüber erzählen. Larissa Schippel ist Professorin an der Universität Wien für transkulturelle Kommunikation, Übersetzerin aus dem Französischen, Rumänischen und Russischen und Herausgeberin der Online-Zeitschrift Chronotopos. Das ist ein halbjährlich erscheinendes Journal und es heißt A Journal of Translation History und erscheint seit 2019. Da kann man sehr viel nachlesen und darüber reden wir jetzt gleich genauer. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Übertitlerin und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen im internationalen Theater zu übertragen. Jetzt sind wir also bei der Translationsgeschichte. Und interessant daran ist, es gibt wenig dazu. Und in den letzten, was ich jetzt so ein bisschen nachgelesen habe, in den letzten 3 Jahren oder nur in der letzten Zeit vermehrt. Also ihr habt Chronotopos rausgebracht. Wer genau ist das nochmal? Julia Richter, Stefanie Kreml.
Tomasz Rozmyslowicz.
Das wollte ich, dass du es aussprichst.
Ich und jetzt neuerdings auch Julia Boguna. Das ist also die Redaktion im Engeren. Und ansonsten haben wir, wie ich finde, ein ziemlich illustres Advisory und Editorial Board, wo eigentlich eine gute Auswahl von Kolleginnen und Kollegen vertreten sind, die sich mit Translationsgeschichte bzw. Übersetzungsgeschichte beschäftigen.
Ja, es ist sehr spannend. Man kann das online, wir geben euch das natürlich alles in die Shownotes und immer 200 Seiten alle halbe Jahr. Man kann auf sehr viel verschiedenen Sprachen sich in sehr viele verschiedene Blickwinkel einlesen. Ja, und es hat sich irgendwie gleichzeitig, haben sich verschiedene WissenschaftlerInnen damit beschäftigt, mit Translationsgeschichte, ne? Also wir hatten ja das ÜLEX, also Professor Kelletat und Taczynski hier, die über das ÜLEX gesprochen haben. Das ist ja auch ein Zugang zur Translationsgeschichte. Auch an anderen Universitäten wird dazu geforscht. Wie kommt das denn dazu? Also wieso gab es denn so lange nichts?
Ja, das ist vielleicht das Phänomen einer in dem Sinne dann doch wiederum jungen Disziplin. Ich polemisiere ja immer ganz gern gegen diese Vorstellung einer jungen Disziplin. Aber disziplinär organisiert als eigenständige Translationsgeschichte ist sie ja eben im Grunde genommen ein Nachkriegsphänomen, nicht? Und im Vergleich zu anderen Disziplinen halt dann doch jung. Wenn wir sozusagen den engen Rahmen aufbrechen und sagen, wir schauen uns alles an, was in den Philologien oder in kulturwissenschaftlich orientierten geisteswissenschaftlichen Disziplinen gemacht worden ist, stößt man schon hin und wieder auf Übersetzungshistorisches, Dolmetschhistorisches eher nicht natürlich. Ne? Das ist ja lange Zeit eigentlich nur als Technik behandelt worden, als technisches Phänomen. Die da in der Kabine saßen, spielten ja keine Rolle.
Das hat eigentlich erst angefangen mit den Nürnberger Prozessen, oder? Dass man da einen Blick drauf geworfen hat.
Bis heute gibt es Situationen im Europäischen Parlament zum Beispiel, wo einer der Abgeordneten, wenn sein Headset nicht funktioniert, sagt, das geht nicht. Dass das eigentlich die Dolmetscherin ist, die da nicht da ist oder nicht zu hören ist oder so. Nee, das geht nicht. Also das. Das ist so. Insofern bleiben wir mal bei Übersetzungsgeschichte. Ja. Das ist ja im Grunde genommen auch mein Feld. Ich mache ja bis auf Ausnahmen eigentlich keine Translationsgeschichte. Wir haben uns natürlich mit beschäftigt mit den Nürnberger Prozessen, damals noch, als ich noch in Berlin war, weil das in Westeuropa gemeinhin als die Geburtsstunde des Simultandolmetschens gilt, was so nicht stimmt, aber das habe ich auch erst rausgefunden, nachdem das Buch dazu erschienen war, an dem ich beteiligt war. Leider bin ich nicht glücklich drüber. Mittlerweile wissen wir, dass im Grunde die Geburtsstunde des Simultandolmetschens war die Kommunistische Internationale und damit die 20er Jahre in der Sowjetunion. Kurioserweise oder nicht kurioserweise, damals war das noch normal, ist auf dem 6. Kongress der Kommunistischen Internationale mit IBM-Technik gearbeitet worden. Und dort wurde erstmalig simultan gedolmetscht. Mhm. Der zweite Makel dieses Buches über Nürnberg ist, dass wir die sowjetischen Dolmetscher nicht mit einbezogen haben. Das hat einfach niemand bearbeitet. Ja. Das ist immer noch offen. Also wenn hier jemand daran Interesse hat, es gibt ein paar Anhaltspunkte dafür, wir haben ein paar Namen, aber die sind nicht systematisch aufgearbeitet worden, sondern eben nur die englisch- und französisch-Dolmetscher. Mhm. Gut, also das würde ich jetzt außen vor lassen. Ich beschäftige mich mit Übersetzungsgeschichte und habe mir so in Vorbereitung auf unseren Podcast heute die Frage gestellt, warum eigentlich? Ich glaube, weil ich so gerne Geschichten erzähle.
Ja, ich glaube auch.
Und ich habe dann mal so nachgesehen, wann hat das angefangen? Für mich eigentlich mit der Übersetzung von Fontenelle, die Geschichten von mehr als einer Welt. Da habe ich das erste Mal dazu publiziert und dann haben wir in Berlin eine Tagung gemacht, deren Tagungsband dann unter dem Titel Bausteine zu einer Übersetzungsgeschichte erschienen ist. Das heißt also
und
tatsächlich,
wann war das?
Also bevor ich nach Wien gegangen bin, das heißt in den 2000er Jahren, ich glaube 2006, 7, 8, sowas in der
Brücke. Ja, das habe ich 20 Jahre her schon.
Ja. Mhm. Aber am Titel merkt man schon, wie vorsichtig wir waren, ne? Es war klar, wir können keine wie auch immer geartete, zusammenhängende, kohärente Übersetzungsgeschichte von was auch immer schreiben, sondern wir versuchen uns dem Gegenstand zu nähern. Ja. Und das ist in vielen übersetzungswissenschaftlichen Zentren in der Welt passiert. Dazu gehören natürlich die kanadischen Kollegen, die dort eine ganze Menge gemacht haben und auch dieses im Grunde das erste Buch über Übersetzer in der Geschichte, Delille. Und dann das zweite Buch über Übersetzerinnen in der Geschichte. Und da merkt man schon ganz deutlich, das ist nichts, was man so mal eben ablesen kann, aus welchen Texten auch immer. Das ist immer mit intensivster Recherche verbunden. Weil wenn ich zum Beispiel ein Buch schreibe über Übersetzerinnen in der Geschichte, weiß ich, dass ich ganz viel Verdecktes erstmal finden und aufdecken muss.
Weil die Übersetzerinnen teilweise nicht genannt sind.
Weil sie teilweise hinter den Namen ihrer Männer versteckt sind.
Ja, stimmt, das ist auch ganz
also
oft.
Also die Gottschedin hat übersetzt auf Teufel komm raus. Ich glaube, wir wissen bis heute nicht genau, was eigentlich von ihr ist, obwohl sein Name draufsteht. Nur wenn sie dann mal sich direkt zum Text geäußert hat, also an einer Stelle gibt es so eine Äußerung von Luise Gottsched, wo sie sagt, also wenn ich gewusst hätte bei diesem Text, den ich aus dem Französischen übersetzt habe, dass dem eigentlich ein englischer Text zugrunde liegt, ja, dann hätte ich den natürlich aus dem Englischen übersetzt. Ne? Aber wir müssen uns halt auch mal die Zeiten vor Augen halten. Wir leben in Aufklärung und die Zirkulation der Texte, ich sage jetzt mal, funktioniert mit der Postkutsche, ne?
Ja.
Und die Postkutsche fährt nun mal nicht nach England rüber. Das heißt also, was an Texten ankommt und was man über die Genesis eines solchen Textes weiß, verändert sich natürlich im Laufe der Jahrhunderte massiv. Und die Tatsache, dass ich heute zu Hause in Neuenhagen sitze und mich einklinke in die Nationalbibliotheken überall auf dieser Welt, auch wenn ich das dann teilweise die Oberflächen kaum entziffern kann. Aber der Zugang ist erstmal da, nicht? Und wir haben eine ganze Menge auch an Hilfsmitteln.
Ja.
Das zweite große Hindernis bei der Recherche liegt in den Archiven, in der Archivstruktur generell der Archive, weil über Jahrhunderte hinweg ist Übersetzen kein Kriterium für Archivwürdigkeit. Also das beginnt sich jetzt zu ändern. Das schreiben wir uns ein bisschen auch auf unsere Fahnen.
Ja, also kein Kriterium für Archivwürdigkeit heißt, sie werden einfach nicht aufgenommen. Ne?
Also die Tatsache, dass es sich um eine Übersetzung handelt, kann unter Umständen Ausschlusskriterium sein, um ins Archiv zu gelangen.
Ach so, das Buch gelangt erst gar nicht in der Übersetzung ins Archiv.
Beziehungsweise alles, was damit verbunden ist. Nicht? Also wir haben als Zäsur durchaus erlebt die Tatsache, dass der Nachlass von Peter Obern ins Literaturarchiv Marbach aufgenommen worden ist. Das ist... Ich behaupte schon ein Novum.
Ach so, das war so, ach, das ist wirklich noch nicht lange her. Ne?
Ja. Ja. Und natürlich gibt es Archivdokumente, wenn die Übersetzerin oder der Übersetzer in anderem Zusammenhang berühmt, prominent, interessant, was auch immer ist. Aber nicht wegen der Tatsache, dass sie übersetzen.
Also dann praktisch, wenn er Autor ist und auch Übersetzer, dann wird es so.
Genau,
wird es
oder ein berühmter Politiker oder keine Ahnung. Also aus irgendwelchen Gründen prominent und archivwürdig. Dann kann da auch was mit reinrutschen, was mit seiner oder ihrer Übersetzungstätigkeit zusammenhängt.
Ah, stimmt. Aber das, finde ich, kann man auch heute sogar noch beobachten, ne?
Also durchaus.
Dass, wenn man aus anderem Grund berühmt ist, dann wird eher über die Übersetzung berichtet, als wenn man ein ausgesprochen hervorragender Übersetzer oder eine Übersetzerin ist.
Genau. Also ich sag mal, zwei Übersetzergruppen sind ganz schwer zu finden oder über sie ist ganz schwer etwas zu finden. Das sind Berufsübersetzer, die also ihr Leben lang nichts anderes machen, als Bücher zu übersetzen. Vereinfacht. Ja, die finde mal in der Geschichte.
Ja.
Sorry, ich habe unter Umständen Listen von Titeln, wo klar ist, die sind von ihr oder ihm übersetzt. Das ist auch vermerkt, der Name.
Ja.
Und der nächste Schritt endet im Nichts. Wer war das? Lebensdaten. Also im besten Falle kriege ich noch Lebensdaten und dann hört es auch schon auf.
Stimmt, du kriegst nicht mal eine Biografie, ne?
Nix.
Und ganz zu schweigen von den Frauen, die hinter ihren Männern stehen, ne?
Genau.
Also die sind ja weg.
Und dann kommen noch die Übersetzerinnen und Übersetzer, die so Allerweltsnamen haben, ne? Also Müller, Meier, Schulze, Lehmann im deutschsprachigen Raum. Da weiß ich schon, eigentlich muss ich gar nicht erst anfangen.
Mhm.
Da habe ich keine Chance. Wenn ich nichts dazu habe, kein Futter, womit ich das Netz füttern kann, um mir sozusagen eine Auswahl zu geben. Also Appell an alle Übersetzerinnen, legt euch Doppelnamen zu oder exotische Pseudonyme, Künstlernamen, was auch immer. Jetzt ändert sich das natürlich alles. Jetzt gibt es sozusagen eine größere Aufmerksamkeit auch für Übersetzerinnen und Übersetzer.
Jetzt sind ja auch viel mehr Spuren da, also das viel mehr Spuren im Netz und im
mittlerweile
Digitalen.
Sehr viel einfacher. Aber historisch, wir reden ja über Geschichte, ist das sehr, sehr schwierig, ne?
Aha. Warum ist denn das so wichtig? Warum brauchen wir denn überhaupt eine Übersetzungsgeschichte?
Ich behaupte, ich kann über Übersetzungsgeschichte einen Zugang finden zu historisch-sozialen Phänomenen. Ich kann über Gesellschaften in einer bestimmten Epoche Aussagen treffen mit einem übersetzungshistorischen Ansatz, den andere Disziplinen nicht finden können von ihrem Ansatz her.
Also, kannst du mal ein Beispiel geben?
Ich nehme mal, ich habe im Vorfeld, in Vorbereitung auf heute, das ist jetzt die Entschuldigung an unsere Zuhörerinnen, wenn ich auf etwas zurückkomme, was ich womöglich schon mal am Rande erwähnt habe. Im 12. Jahrhundert macht sich der Abt von Cluny, Petrus Venerabilis, auf den Weg nach Toledo, um dort eine Übersetzung des Koran in Auftrag zu geben. Wenn du darauf stößt, also zum Beispiel du stehst in der Abtei von Cluny oder willst dahin, bereitest dich vor auf die Reise und liest was über die Abtei von Cluny, weißt du, das ist eine wichtige Abtei. Die war so wichtig, dass sie direkt Rom unterstand, also keiner Zwischengliederung innerhalb der katholischen Kirche. Und dann stößt du auf eine Reise von Abt Venerabilis, Petrus, nach Toledo, sagst dir, was macht denn der in Toledo? Wenn du dann weißt, Toledo wird ja immer so verhandelt unter die Schule von Toledo, ne? Übersetzungsschule.
Ja.
Übersetzungsschule von Toledo war natürlich keine Schule, aber es war eine multikulturelle Region dank der Eroberung durch die Araber und der beginnenden Reconquista, und da mischten sich sozusagen Bevölkerungsgruppen, sodass also Übersetzen notwendig war und auch betrieben werden konnte, weil einfach Leute mit verschiedenen Sprachen und Sprachkombinationen und Sprachkenntnissen dort relativ konzentriert lebten. Also insofern ist Toledo für unseren Petrus Venerabilis eine gute Adresse.
Aber du sagst, es war keine Schule, das heißt, es waren einfach Menschen, die miteinander als Kollektiv gearbeitet haben.
Genau, die sich zusammengefunden haben für diesen oder jenen Zweck. Nur wenn man von Übersetzerschule redet, klingt das ja immer so nach Institutionen und schulenbildende Tätigkeiten. Das ist alles nicht der Fall. Aber übersetzt wurde dort viel. Und er findet dort also auch Leute, die in der Lage sind, eben den Koran zu übersetzen ins Lateinische. Und das ist eine ziemlich bunt gemischte Truppe, die er sich da zusammensucht oder die sich da zusammenfindet, wird nicht er gemacht haben. Und man fragt sich, warum muss jetzt ein Abt aus Frankreich nach Spanien fahren, um den Koran übersetzen zu lassen? Und worin besteht das Interesse, offensichtlich ja der katholischen Kirche, einer Übersetzung des Korans ins Lateinische? Also heute würden wir das wohl Gegnerforschung nennen. Es geht darum, wir befinden uns im Umfeld der Kreuzzüge und man will schon wissen, was der Gegner, den man ja angeblich bekämpfen will und von den heiligen Städten ja vertreiben will, was dann so nicht funktioniert und auch Man fragt sich schon, wie ernsthaft der Plan war, ne? Mhm. Wenn man weiß, dass sie dann in Byzanz landen und Byzanz ausrauben. Also wie auch immer, Gegnerforschung. Wir wollen wissen, was unsere Gegner halt denken. Ne?
Ja.
Und dann erfolgt die Übersetzung ins Lateinische. Die nimmt der Abt wieder mit, beziehungsweise sie wird ihm dann geschickt. Und dann beginnt die eigentliche Auseinandersetzung, nämlich die, also was heißt das für uns jetzt in der Interpretation der Übersetzung? Sind das jetzt Andersgläubige oder sind das Heiden? Die arabische Zivilisation, die man ja doch bekämpft eigentlich. Oder die Moslems, wenn man es religiös ausdrückt. Ne? Und dann wird klar, diese Frage hat sozusagen kriegswichtige Bedeutung. Denn wenn sie Heiden sind, muss man sie bekehren. Wenn sie Andersgläubige sind, muss man sie bekämpfen. Mhm. Unter monotheistischem Aspekt. Ne? Und an der Episode aus einer zu schreibenden Übersetzungsgeschichte will ich nur deutlich machen, wir können über die Übersetzungsgeschichte Phänomene interpretieren, die aus der Perspektive anderer Disziplinen durchaus Gegenstand der Erkenntnis von Erkenntnisprozessen sind. Aber ich denke, dass unsere Sicht unverzichtbar ist, ja, im Ensemble derer, die auf soziale Entwicklung schauen und Interpretationen von Geschichte ganz allgemein vornehmen. Ne?
Ja, also einfach einen Zugewinn können wir liefern durch die translatorische Perspektive. Mhm. Das stimmt natürlich. Also das ist der wissenschaftliche Blick, ne, mit der Translationsgeschichte.
Genau.
Wie ist das jetzt, weil wir ja immer diesen ganz praktischen Blick haben für uns Übersetzerinnen. Mhm. Wieso wäre das für mich als Übersetzerin auch wichtig, mich da rein zu vertiefen?
Ja, das habe ich mich wirklich vorwärts, rückwärts gefragt, auch so mit Blick auf den Podcast, und habe gedacht, warum interessiert dich das als Übersetzerin? Und ich sag mal, es gibt mir ein Gefühl dafür, dass ich nicht unwichtig bin in so einer Gesellschaft. Mhm. Ich habe meine Rolle, meine Funktion, oder wir haben, ist vielleicht besser, wenn man das im Plural ausdrückt, wir haben eine Funktion in der Gesellschaft, die, ich will nicht sagen, immer eine positiv konnotierte sein muss.
Ja.
Es gibt auch Situationen, wo man sich eben fragt, ob man daran beteiligt sein möchte. Ne? Aber das kann ich mich eigentlich nur fragen, wenn ich insgesamt eine Vorstellung davon habe, was Übersetzen in der Gesellschaft eigentlich für eine Rolle spielt. Nur dann gewinne ich auch die Kriterien für mich persönlich, zu sagen, das mache ich und das mache ich nicht.
Also unsere Funktion in der Gesellschaft und damit wieder ein Selbstbewusstsein,
ja,
ein anderes Auftreten. Und auch vielleicht, dass man weiß, man steht in einer langen Tradition.
Auf alle Fälle.
Also
auf alle Fälle. Und dazu kommt natürlich, und das ist etwas, was einem dann ständig wieder begegnet, auch die Achtung vor dieser Tradition und die Achtung vor denen, die damals übersetzt haben. Ne?
Unter ganz anderen Voraussetzungen.
Und damit bin ich bei meinem augenblicklichen Fall, an dem ich mich gerade abarbeite.
Ja.
Ich bin gebeten worden für ein Buch, das sich mit transkulturellem Übersetzen beschäftigt, einen Artikel zu schreiben.
Mhm. Und da das ist transkulturelles Übersetzen denn eigentlich? Ist nicht alles transkulturelles Übersetzen?
Das ist ja die Frage, ne? Also das ist die Frage, mit der ich mich umschlage, seit ich 2010 dafür berufen worden bin. Und es gibt natürlich verschiedene Antworten darauf. Aber die praktischste, und von der ich heute reden will, ist eigentlich die, das ist meine Hypothese Nummer eins, das Übersetzen schlechthin führt zu Transkulturalität. Warum? Weil, wenn ich alle Übersetzungen eines Textes zusammennehme, entsteht etwas Überkulturelles. Etwas, was nicht mehr der einen Kultur zuzuordnen ist. Und nun habe ich also geguckt und überlegt, was könnte ich denn da machen, damit das möglichst plausibel wird. Und habe mich entschieden für Pooh der Bär. Mhm. Winnie the Pooh. Jedenfalls habe ich also nachgesehen, wie das zusammenhing mit dem Original von Milne. Und habe ich gefragt, wie kommt das, dass so Leute, der hat Mathematik studiert, ne? Warum setzt er sich hin und schreibt ein Kinderbuch? Mhm. Also erstens war er arbeitslos.
Ach echt, der hat Mathematik studiert?
Und zweitens wollte er für seinen Sohn Christopher was Nettes zum Vorlesen haben.
Ja, sehr schön, dass er das geschrieben hat.
Ja, ne?
Haben wir alle was Nettes zum Vorlesen gehabt.
Genau. Und dann habe ich so ein bisschen in der Literatur zur Kinderliteratur, über Kinderliteratur geblättert und mir ist klar geworden, das hängt natürlich auch mit einer Umorientierung, Neuorientierung, mit einer Veränderung des Bildes vom Kind zusammen. Nicht? Mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ist das Kind nicht mehr ein kleiner Erwachsener, der sich einfach nur anständig zu benehmen hat. Und das ist das, was man ihm beibringen muss, mit welchen Mitteln auch immer. Sondern das Kind wird zu einer eigenständigen Persönlichkeit, die auch kindgemäß zu behandeln ist. Mhm. Das ist also sozusagen die Umbruchphase, wenn man so will. Ne? Oder schon gegen Ende der Umbruchphase vielleicht. Und insofern herrscht ein Mangel an guten Kinderbüchern. Ist ja klar, solange das Kind der kleine Erwachsene ist, der sozusagen auch autoritär dahin gebracht werden muss, so zu werden wie der Vater, besteht kein Bedarf an guten Kinderbüchern. Aber jetzt...
Ach so, und in die Phase rein
kommt Puderbär.
Das macht ja total Sinn, ja.
Genau. Also ich sage ja, wir können dazu immer noch ein bisschen was beitragen, wenn wir uns mit dem Übersetzen beschäftigen.
Ja, genau. Aber jetzt sind wir noch beim Autor.
Genau. 1924 erscheint also Winnie the Pooh in London und... Die erste Übersetzung, die allererste überhaupt, erscheint 1926 auf Deutsch.
Direkt 2 Jahre später.
Genau. Ich bleibe jetzt mal wirklich nur beim ersten Band. Die Übersetzerin ist E.L. Schiffer.
Mhm. Nie gehört, ehrlich gesagt.
Und dann geht ein Panorama der 20er Jahre in Berlin auf. Im Grunde hast du da drin die ganze Kulturszene der 20er Jahre in Berlin. Das ist faszinierend.
Wo drin hast du die?
In dieser Übersetzerinnenfigur.
Ach so, okay.
Also Edith, wenn ich jetzt ihren Ehenamen nenne, dann weißt du schon mehr. Edith Jakobson, geborene Schiffer, kommt aus so einem Unternehmerhaushalt ihrer Eltern und jüdisch und so, heiratet Siegfried Jakobson, also wird verheiratet quasi mit der Weltbühne, lernt alle die Weltbühnenautoren kennen. Gibt einen intensiven Briefwechsel mit Kurt Tucholsky, der sie anredet mit Du liebes Weib. Also so viel nur zum Stil untereinander. Ne?
Ja.
Die kannten sich alle, die mochten sich, die haben sich gestritten, die haben sich wieder versöhnt, die haben geschrieben füreinander, die haben gegenseitig Texte gelesen, die haben Texte gegenseitig korrigiert. Also das ist sozusagen ja diese Kulturszene, von der wir so ungeheuer viel profitiert haben und die so abrupt 33 eben zu Ende ist. Ne?
Ja.
Wo immer die Leute sich dann wiederfinden oder sich gar nicht mehr finden, weil sie umgebracht werden. Das heißt also, wir sind mittendrin in der Berliner Szenerie. Edith Schiffer hat, ihre Mutter ist relativ früh gestorben und der Vater schickt sie neben ihrer Schule auf eine englische Schule, damit sie sozusagen eine gute Bildung kriegt. Ne?
Ja.
Das heißt, sie kann Englisch und sie hat auch Verwandte, offensichtlich auch Bekannte, ist über ihre Familie verwandt mit der Kassiererfamilie, also diese große Kunst. Händler, Kunstkritiker, Künstlerfamilie, Kassierer, die ich dann in meinem Projekt wieder in London finde, die ja zum großen Teil nach London gehen, ins Exil.
Also auch eine jüdische Familie.
Große jüdische Familie. Gibt einen wunderbaren Bildband über die Kassierers. Empfehle ich jedem, der sich für diese Zeit interessiert. Spannend bis zum Ghetto, große Persönlichkeiten.
Schreiben wir euch in die Shownotes.
Genau. Über die ist sie also mit denen verwandt und... Über Jakobson sozusagen mit der Weltbühne. Und da sie Englisch kann, haben keine Kinder. Doch, warte mal, wann wird denn der Peter geboren? Also ich weiß nicht, ob es der Auslöser für sie ist, nach englischen Kinderbüchern zu suchen. Jedenfalls stößt sie dank ihrer Englischkenntnisse und ihrer Beziehungen, die sie überall hin hat, auf diesen Winnie the Pooh und übersetzt ihn selbst. 1924 hat sie in Berlin einen Verlag gegründet mit ihrer Englischlehrerin und deren Schwester. Der heißt Williams & Co. Verlag. Die Englischlehrerin ist Madame Williams.
Mhm.
Und Cecilie Dressler ist Volontärin in diesem Verlag. Edith Jakobson nennt diesen Verlag mein schöner Verlag, Williams & Co.
Mhm.
Ist sozusagen überliefert. Das heißt, sie braucht auch Futter für ihren Verlag.
Ist ja noch ganz jung dann, als sie gegründet. Ja.
Und übersetzt also selbst, sie übersetzt den Winnie the Pooh, sie übersetzt Dr. Doolittle, sie übersetzt eine Menge.
Dr. Doolittle.
Ja, ja. Also da kannst du ein Buch drüber schreiben, ne? Nur über das, was diese Frau mit diesem Verlag in die Wege geleitet ist.
Das ist unglaublich. Ja, unglaublich, ja.
Und fordert auf, ihre Weltbühnenbekanntschaften, also die Autoren, die für die Weltbühne arbeiten, bittet sie um vernünftige Kinderbuchtexte. Ich brauche Texte für meinen Verlag. Ist kein Kinderbuchverlag, aber mit Schwerpunkt eben durchaus offensichtlich auch aus dieser Mangelsituation heraus, aus dieser Mangelerfahrung. Ja. Ne? Schreibt mir mal Kinderbücher. Daraufhin schreibt Erich Kästner Emil und die Detektive.
Auch in dem Verlag.
Erscheint im Williams Verlag erstmals.
Okay.
Und so weiter und so fort.
Also
einige
ein richtig großer, großer, berühmter Verlag im Prinzip.
Nee, kleiner, vergessener Verlag. Bis, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich denke, Frank Flechtheim ist ein Dilettant im besten Sinne des Wortes, der auf diesen Verlag gestoßen ist, sich damit beschäftigt hat und ein kleines Büchlein geschrieben hat, und wahrscheinlich auch der Initiator hinter der Ausstellung war, die in den 80er Jahren, glaube ich, Ende der 80er Jahre in Berlin-Wilmersdorf gemacht wurde, über diesen Verlag. Mhm. Für diesen Zweck hat er auch die ganze Verlagsproduktion zusammengestellt. Also das ist jetzt kein Werk, das irgendwo in wissenschaftlichen Umfeldern
aber ich meine, der
entstanden
Verlag
wäre.
War natürlich dann mit sehr berühmten Leuten, obwohl die waren natürlich
Autoren.
Damals noch nicht so berühmt, und ist nach dem Krieg dann in Vergessenheit geraten.
Ja, also naja, nicht ganz. Der Verlag funktioniert bis 33.
Also 9 Jahre.
Mhm. 33 in der Nacht des Reichstagsbrands ist Edith Jacobson klar. Ihr Mann war ja vorher schon gestorben. Mhm. Ist klar, hier kann ich nicht bleiben. Sie nimmt also ihren Sohn und flieht in der Nacht des Reichstagsbrands nach Wien. Mhm. In Wien wird sie schwer krank. Man kann sich vorstellen, wie die Hintergründe und die Auslöser für diese Krankheit waren.
Ja.
Hat ihren Williams Verlag ihrer vormaligen Volontärin überlassen zur geflissentlichen Verwaltung.
Der Dressler.
Das ist Cecile Dressler. Mhm. Und den Weltbühnenverlag hatte sie nach dem Tod ihres Mannes, wird der vererbt an ihren Sohn. Der ist aber noch minderjährig, daher ist Edith Jacobson quasi für ihren minderjährigen Sohn Eigentümerin des Weltbühnenverlags. Mhm. Von Wien aus, dort kann sie nicht bleiben, geht sie in die Schweiz, um mit einem für mich ein bisschen zwielichtigen Typen, Fritz Marschler, die Verhandlungen zu führen über die Fortexistenz beider Verlage. Sie überträgt also die Rechte an Marschler in Zürich. Mhm. Der erklärt, er habe ein Interesse an der weiteren Publikation der Kästner-Bücher, die ja in Deutschland auch nicht mehr erscheinen dürfen. Mhm. Ihr passiert das, was vielen passiert in Zürich. Sie darf dort nicht bleiben und geht dann nach London, wo sie Verwandte hat. Geht dort eine Scheinehe ein mit einem Mr. Forster, um ein Bleiberecht zu bekommen. Mhm. Und schreibt noch aus London unter Pseudonym, macht sie eine Übersetzung für den Cecilie Dressler Verlag. Mhm. Stirbt 1935, völlig entkräftet, völlig gesundheitlich zerrüttet.
Gut, und ganz jung.
So, also gerade mal 40 oder ja. sowas. Mhm. Und damit endet im Grunde genommen die Verlagsgeschichte unter dem Namen Williams, also mhm. Edith Jacobson. Cecilie Dressler produziert während der ganzen Nazi-Zeit weiterhin Bücher für diesen nunmehr Dressler Verlag. Mhm. Darf ja keinen jüdischen Namen mehr tragen. Nutzt aber nach dem Krieg, sie ist unter den ersten, die von den Alliierten wieder eine Verlagslizenz bekommen. Und da nutzt sie auch den Namen Williams wieder. Das heißt also, man findet Übersetzungen mal unter Williams Verlag, mal unter Dressler Verlag. Das Schicksal der Übersetzung geht in zwei Richtungen. Also das eine wäre sozusagen die Fortsetzung der deutschen Übersetzungsgeschichte. Wir sagen dazu immer Lebenslauf. Lebenslauf einer Übersetzung. Diese Jacobson-Übersetzung funktioniert bis 1987. Wird verkauft, verlegt in den verschiedensten Verlagen bis hin zum Buchclub, im Atrium Verlag in Zürich, in verschiedenen Exilverlagen. Überall gibt es sozusagen die Jacobson-Übersetzung. Und 87, ich sage mal, das ist Auftritt Harry Rowohlt, erfolgt der Palimpsest. Mhm. Rowohlt legt seine neue Übersetzung vor, wer auch immer ihn dazu veranlasst hat oder auf eigene Veranlassung, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Jedenfalls 87 erscheint die Rowohlt-Übersetzung. Und die Erklärung, also es gibt so einen Passus in einem, ich meine, Rowohlt wird schlechthin zum Puh. Mhm. Überall, ob das in der Zeit ist, ob das im...
Ja, man kennt eigentlich
man kennt,
nur
also
Harry
eigentlich
Rowohlt.
Wird
ich
Harry
Rowohlt, Rowohlt gelesen, ich nur einmal zufällig. Was
ja, und eigentlich wird Harry Rowohlt zum Puh, ne?
Ja,
Puhs genau. Corner und immer ist das verbunden mit Harry Rowohlt.
Ja, so haben wir ja auch unseren Podcast angefangen mit dem Zitat, dass man gesagt hat, du musst die Puh-Übersetzung lesen von Harry
genau,
Rowohlt.
Genau.
Das Original ist nicht so gut.
Genau. Und die Initiatorin ist wieder der Dressler Verlag. Die erste Rowohlt-Übersetzung erscheint im Dressler Verlag.
Ach, interessant.
Und gefragt wird Rowohlt von irgendeinem Verlag, ist die Frage, ob er eine neue Übersetzung von irgendeinem Text macht. Und er sagt dann, nee, ich mache keine neue Übersetzung, es sei denn, sie sind lausig.
Also hat er indirekt jetzt die Jacobson angeschwärzt.
Und die von Puh und noch eine andere, die sind lausig. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe die Texte hergenommen, also den Anfang nur. Und dann habe ich gedacht, nee, ich mache das nicht. ich mache jetzt keinen Textvergleich, um aus der Perspektive des Jahres 87, 88, 89 oder meinetwegen 85 einen Text, der im Grunde genommen eine Initialzündung gewesen ist für ganz Europa und für die Welt, dem womöglich nachzuweisen, dass dort irgendwelche Schwächen sind. Das haben Erstübersetzungen häufig.
Na, vor allen Dingen darum geht es eigentlich ja gar nicht, sondern interessant ist ja dabei, dass mir dieser Name gar nicht untergekommen ist und dass wir das gar nicht wissen. Wir wissen gar nichts von der Frau und wir wissen natürlich auch nicht von ihrem Schicksal und wir wissen auch nichts von diesem Verlag und wir wissen auch nicht, dass die auch noch Dr. Doolittle entdeckt hat. Ja. Und das ist eigentlich wirklich fragwürdig, finde ich.
Und warum kann man nicht die Größe haben? Es wäre ein leichtes gewesen für einen Harry Rowohlt in einem Vorwort oder in einem Nachwort oder bei anderer Gelegenheit in einem seiner vielen Auftritte zu sagen, Kinders, ich habe das jetzt neu gemacht, aber dahinter steht die Frau, die ist die Entdeckerin des Puh.
Ja.
Außerhalb der Insel.
Ja, das ist eigentlich schwach.
Total.
Ja.
Und dann habe ich eben die andere Linie verfolgt. Insgesamt gibt es um die 35, 36 Puh-Übersetzungen. Mhm. Das habe ich jetzt also nachverfolgt und habe für alle Sprachen...
Ach, du meinst 35 Übersetzungen in 35 Sprachen.
Genau. Mhm. Und habe jeweils versucht, die Erstübersetzung rauszufinden, um zu verfolgen... wie sich die Gestalt des Puh verändert aus einer englischen Figur in eine transkulturelle Figur. Mhm. Du kannst also heute nach Japan fahren und mit Kindern, soweit du kannst, dich unterhalten. Und du wirst, sagen wir mal, zwischen deinen Kindern und den japanischen Kindern feststellen, dass die sich auf Puh einigen können, weil den kennen sie alle.
Da haben sie dann aber den amerikanischen vor Augen, ne?
Also möglicherweise. Aber dass Disney einen Film macht, hängt ja nur damit zusammen, dass es den schon in so vielen Sprachen gibt und dass der offensichtlich greift und dass der funktioniert und dass der Anklang findet.
Ach so, die haben den dann materialisiert sozusagen. Die haben den transkulturellen Puh schon dann materialisiert in einer Zeichnung.
Genau. Aha. Und dann gibt es natürlich noch mal eine neue Runde, ne?
Ja.
Und als die Russen eine eigene Puh-Verfilmung machen, sagt Disney, nee, nee, nix da. Und dann kommen die Erben von Milne und sagen, nee, 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 ihr macht hier keinen eigenen Film, ne? Aha. Also, ich sag mal, wenn ich in Russland Kinder fragen würde, in einem Fall habe ich es gemacht. Für die ist Puh ein kleiner Russe. Winnie Puch, конечно. Und so kannst du das durchdeklinieren. Nicht auch der Dr. Doolittle. Ich bin groß geworden mit einem Dr. Aybolit. Und das war ein russischer Doktor.
Ja, okay.
Aber wir kennen
Dr. Doolittle.
Wir kennen die alle. Ne?
Ja.
Das heißt also, es wird qua Übersetzung, um es mal wieder zurückzuholen, qua Übersetzung entsteht eine transkulturelle Geschichte, die wir alle kennen, in verschiedenen Variationen.
Ja.
Aber wir wissen, es geht um den Bären, der irgendwelche Freunde hat und mit denen irgendwelche Geschichten macht und irgendwas erlebt und so weiter und so weiter. Mhm. Das ist für mich ein transkulturelles Übersetzen, weil es zu einem transkulturellen Phänomen hinführt.
Mhm.
So, jetzt wisst ihr, warum ich Übersetzungsgeschichte liebe.
Ja, das ist echt spannend. Vor allen Dingen finde ich wirklich diesen Aspekt genau zu gucken. Ich meine, gerade in Zweite Weltkriegszeit, da ist so viel passiert. Ne? Und da wird das jetzt so ganz deutlich, was da passiert ist mit Übersetzern.
Und da gibt es eine große Pause.
Ja, da gibt es eine große Pause.
Da wird mit Puh nichts gemacht. Ne?
Ja.
Beziehungsweise nur außereuropäisch. Also es gibt eine japanische Übersetzung, die in der Zeit erscheint. Und in Palästina eine Übersetzung ins Hebräische. Mhm. Aber in Europa passiert natürlich gar nichts. Das geht erst wieder 45 los mit Winnie l'Ourson von Jacques Papy à Paris.
Mhm. Und es ist halt wichtig, da zu gucken, weil da auch so wahnsinnig viele wirtschaftliche Faktoren mitspielen und so viele ökonomische Interessen und so viele Menschen so ungerecht behandelt worden sind. Und deswegen finde ich es super. Finde super, dass wir diesen Podcast gemacht haben und jetzt die Übersetzerin oder die Entdeckerin von Winnie the Pooh auch mal ein bisschen in die Öffentlichkeit gebracht
Edith
haben.
Edith Jacobson, nicht zu vergessen.
Edith Jacobson.
Sie hat es verdient.
Genau. Danke, Larissa. Das war spannend. Und dann war das wohl mal ein Podcast für Edith Jacobson.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören und ja, wir freuen uns, dass ihr wieder alle da wart. Tschüss.
Wij willen vertalen. Wij willen tolken. Kunst redigeren.
И, por supuesto, hablar de la traducción.
Очень разговаривать.
Переводить, переводчица, переводчик, переводчик.
Очень разговаривать.
Переводить. Ты переводчица?